We're commencing this session at the beginning of Hebrews chapter 4.
Wir beginnen in dieser Lehreinheit das vierte Kapitel des Hebräerbriefs, mitten in einer jener Stellen, die eine ernste Warnung enthält, und zwar die längste von allen. Sie begann mit Hebräer 3,7 und geht bis Hebräer 4,13. Es ist eine Warnung vor Unglauben. Wir werden die Inhalte der vorigen Lehreinheit nicht mehr wiederholen, sondern zur Auffrischung nur die letzten drei Verse von Kapitel 3 noch einmal lesen. Denn welche provozierten ihn, als sie gehört hatten? Waren es denn nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren? Und welchen zürnte er 40 Jahre lang? Nicht etwa denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Ich wies das letzte Mal darauf hin, dass dieses Wort auch heißt, die sich weigerten zu glauben. Es verbindet den Aspekt des Unglaubens mit dem Aspekt des Ungehorsams. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das ist der letzte Vers von Kapitel 3. Sie konnten wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen. Nun weiter in Kapitel 4. Es beginnt mit einem Deshalb und heißt wörtlich: Deshalb lasst uns fürchten. Was bedeutet dieses Deshalb? Es bedeutet, dass wir möglicherweise denselben tragischen Fehler wie sie machen könnten. Welcher war das? Sie gingen aufgrund von Unglauben nicht in die von Gott festgesetzte Ruhe ein. Ich denke, wir achten nicht genügend auf die Gefahr des Unglaubens, so wie ich auch glaube, dass wir die Notwendigkeit zu glauben nicht genügend unterstreichen. Es ist wirklich mein Wunsch, in den Dingen Gottes vorwärts zu gehen und die Menschen darin weiterzuführen. Doch manchmal gehen wir so schnell vorwärts, dass wir von den wirklich wichtigen, grundlegenden Dingen abkommen. Ich kann für mein eigenes Leben nicht genügend unterstreichen, wie wichtig es ist, zu glauben. Ich weiß, wie wichtig es ist, Glauben zu haben. Und ich bin mir der Gefahr des Unglaubens stets bewusst. Deshalb spricht mich diese Passage hier wirklich an. Ich übersetze nun wieder direkt aus dem Griechischen und kommentiere die Stellen, soweit erforderlich. In der Studienhilfe weise ich darauf hin, dass dies die erste von 12 Bibelstellen mit einer Aufforderung ist. In diesen Bibelstellen sagt der Autor immer »Lasst uns«. 4 davon finden sich allein in diesem Kapitel. Die erste steht gleich am Anfang. Deshalb lasst uns fürchten. Überrascht euch das? Stößt ihr euch daran? Haltet ihr das für unangebracht? Christen geben der Furcht ja eigentlich keinen Raum. Ich machte damit eine recht tragische Erfahrung. Soweit Menschen daran beteiligt waren, dass ich zum Herrn kam, war es ein christliches Ehepaar aus Yorkshire in England. Ich war nur ein paar Wochen bei ihnen, bevor mich die britische Armee nach Übersee schickte. Als ich 1948/49 nach England zurückkam, besuchte ich sie. Ich stellte fest, dass es ihnen in verschiedenen Bereichen geistlich nicht sehr gut ging, vor allem dem Mann, der in gewisser Hinsicht mein Vater im Glauben war. Er vertrat die Auffassung, im Leben eines Christen habe Furcht keinen Platz. Es war schwierig für mich, mit ihm zu diskutieren, weil er ja wie ein Vater für mich war und ich ihn wirklich respektierte und liebte. Ich sagte zu ihm, es hänge doch davon ab, welche Art von Furcht man meint. Denn in Psalm 19 heißt es, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Deshalb ist es mit dieser Art von Furcht niemals vorbei. Leider war er auch kategorisch dagegen, Medizin zu nehmen, was in gewisser Hinsicht arrogant war. Ich sah einen Zusammenhang mit seiner Einstellung, Furcht habe keinen Raum und dergleichen. Leider bekam er Diabetes und musste sich ein Bein amputieren lassen. Er kam kaum über den Schock hinweg, das ihn sein Glaube nicht geheilt hatte. Meiner Beobachtung nach lag das eigentliche Problem darin, dass er nicht verstanden hatte, dass es eine Art Furcht gibt, die im Leben eines Christen absolut angebracht ist. Diese Worte hier richten sich nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige, an Christen. Lasst uns fürchten. Wir dürfen die Möglichkeit nie aus den Augen verlieren, dass wir auch nicht in das hineinkommen könnten, was Gott für uns vorbereitet hat. In diesem Vers taucht auch zum ersten Mal ein Wort auf, das wir durch den ganzen Hebräerbrief verfolgen werden, nämlich Verheißung. Deshalb lasst uns fürchten, dass nicht etwa, während die Verheißung in seine Ruhe, also in die Ruhe Gottes einzugehen, uns noch aussteht, jemand von euch den Anschein macht, dahinter zurückgeblieben zu sein. Eine Verheißung hat zwei Seiten. Sie bietet dir etwas Gutes an, doch wenn du es versäumst, die Verheißung für dich in Anspruch zu nehmen, wirst du einer Sache beraubt. So ist es bei vielen Dingen im Christenleben. Das Gute steht bereit, doch mit diesem Angebot des Guten geht stets die Möglichkeit einher, es zu verpassen. Für mich ist das ein sehr wichtiger Vers. Ich möchte mich nicht über das hier hinwegsetzen. Ich möchte in dieser Furcht leben. Ich möchte in dieser Furcht leben, die mich nüchtern und demütig hält. Arroganz, Stolz und Selbstvertrauen haben keinen Platz. Das ist eine der wichtigsten Lektionen dieses Kapitels. Das Hauptthema dieses Kapitels, die praktische Anwendung, ist: Wie geht man in die Ruhe Gottes ein? Doch wir brauchen zunächst diese demütige Grundhaltung, wenn wir in der Lage sein wollen, in die Ruhe Gottes einzugehen. Nun Vers 2. Denn auch wir sind evangelisiert worden. Oder auch uns wurde die frohe Botschaft verkündet. Im Griechischen ist das ein einziges Wort. Evangelisieren. Wie auch jene. Aber das Wort des Hörens. Man kann auch sagen, das Wort, das sie hörten, aber es heißt eigentlich das Wort des Hörens. Ich weiß nicht, ob ihr erkennt, worauf ich hinaus will. Es ist ein Wort, das zu hören ist, das dazu da ist, gehört zu werden. Das Wort des Hörens nützte jenen nicht, weil es sich in denen, die es hörten, nicht mit Glauben mischte. Das ist eine wichtige Anwendung. Gottes Wort ergeht an uns, um uns Gutes zu erweisen. Aber es nützt uns nur dann etwas, wenn es sich in uns mit genügend Glauben mischt, damit wir es auch tatsächlich hören. Glaube ist der Katalysator, der die nutzbringenden Wirkungen des Wortes Gottes freisetzt. Schlagen wir kurz 1. Thessalonicher 2,13 auf. Und darum danken auch wir Gott unablässig, das ist an die Christen in Thessalonich gerichtet, dass, als ihr von uns das Wort des Hörens empfinget, das ist wieder derselbe Begriff, das Wort des Hörens, das Wort, das dazu da ist, gehört zu werden, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Damit das Wort Gottes in uns effektiv sein und wirken kann und vollbringt, was es vollbringen soll, müssen wir es glauben. Das ist die Bedingung. Wenn es sich in uns nicht mit Glauben mischt und verbindet, bringt es auch nicht die verheißenen Resultate hervor. Der Glaube kommt wiederum, wie wir beim letzten Mal sahen, durch das Hören. In diesem Sinne ist das Hören das Wesentlichste, was von uns verlangt wird. Zurück zu Kapitel 4, Vers 3. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein oder sind im Begriff, in die Ruhe einzugehen. Man kann es so oder so übersetzen. Für den einen gilt die erste, für den anderen die zweite Variante. Wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein oder sind im Begriff, in die Ruhe einzugehen. Wie er gesagt hat. Nun folgt wieder ein Zitat aus Psalm 95, das hier 5 oder 6 Mal erwähnt wird. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Hier liegt die Betonung auf meine Ruhe, also Gottes Ruhe. Obwohl die Werke Gottes, von Grundlegung der Welt an fertig waren. Denn er hat irgendwo gesprochen. Der Autor des Hebräerbriefs gibt nicht immer die genaue Verweisstelle an, er sagt irgendwo, und das macht er 1 oder 2 Mal. Denn er hat irgendwo vom 7. Tag so gesprochen, und Gott ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Wir wollen diese Stelle nun etwas näher untersuchen. Wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein. Glauben steht in der Vergangenheitsform, eingehen in die Ruhe steht in der Gegenwartsform. Bevor du in die Ruhe eingehen kannst, musst du geglaubt haben. Unser Glaube muss eine abgeschlossene Entscheidung sein. Er ist nichts, was man immer wieder mal aufgreift und immer wieder mal von Neuem anfängt, sondern etwas, was man getan hat, was man vollendet hat. Du hast die Entscheidung getroffen, du hast dich dazu verpflichtet. Auf dieser Grundlage kannst du weitergehen und in die Ruhe eingehen. Menschen, die immer wieder zurückgehen und neu glauben müssen, qualifizieren sich im Grunde nicht dafür, in die Ruhe einzugehen. Hier steht, wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein. Und es ist hier die Rede von der Ruhe Gottes. Es ist eine Eigenschaft Gottes, dass er es liebt, seine guten Dinge mit uns zu teilen. In einem Psalm steht, er lässt uns vom Fluss seiner Freuden trinken. Gott teilt seine Freuden mit uns. Eine der Freuden, die er mit uns teilen möchte, ist seine Ruhe. Er möchte, dass wir in die Ruhe eingehen, in die er eingegangen ist. Zur Vertiefung dieses Themas Ruhe schlagen wir kurz 1. Mose 2,2 auf. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Die Ruhe Gottes sieht demnach so aus, dass er mit dem Werk, das er getan hatte, aufhörte. Ich verstehe ganz gewiss nicht alle Aspekte dieser Tatsache, aber ich denke nicht, dass Gott ruhte, weil er müde war. Seine Ruhe war keine Folge von Erschöpfung, seine Ruhe war eine seiner Freuden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, er hat sich entspannt. Wenn ich es so formulieren darf, er lehnte sich zurück, sah sich alles an, was er gemacht hatte, und nahm sich Zeit, es auch zu genießen. Wie viele von uns nehmen sich eigentlich die Zeit, das zu genießen, was sie tun oder getan haben? Es ist gut für jene, die das tun, aber es ist kein markantes Kennzeichen unserer heutigen Gesellschaft. Die meisten Leute in unserer westlichen Kultur fangen, kaum haben sie etwas zu Ende geführt, auch schon wieder was Neues an. Doch von Gott lernen wir, wenn du etwas gemacht hast, dann genieße es. Nimm dir Zeit, um es zu genießen. Wenn du eine Familie großgezogen hast, dann nimm dir Zeit, sie zu genießen. Was auch immer du getan hast, es entspricht Gottes Wesen, es dann auch zu genießen und sich zu entspannen. Ja, die Fähigkeit, sich zu entspannen, ist eine göttliche Fähigkeit. Ich möchte noch den Bogen zu 2. Mose 20 spannen, wo wir die 10 Gebote finden. In Vers 8 bis 11 wird das vierte Gebot genannt. Es ist interessant, dass dem vierten Gebot viel mehr Platz eingeräumt wird als allen anderen. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Das Wort Sabbat, hebräisch Shabbat, hängt direkt mit Shavat, dem hebräischen Wort für Ruhe, zusammen. Ruhe und Sabbat gehen auf denselben Wortstamm zurück. Gott nahm sich also am siebten Tag einen Sabbat. Er ruhte. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Ruth und ich genießen den Sabbat in Israel. Wenn man am Freitag zur Mittagszeit jemandem begegnet oder sich von jemandem verabschiedet, sagt man, da der Sabbat am Freitag ja mit Sonnenuntergang beginnt, Shabbat Shalom, Sabbatfriede sei mit dir. Es ist wirklich ein Segen, so etwas zu sagen. Auch hier in Florida sagen Ruth und ich am Freitag zueinander Shabbat Shalom, wofür es im Englischen und im Deutschen eigentlich keine Entsprechung gibt. Lesen wir weiter. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, das ist also ein Gebot. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ein befreundeter Rabbiner wies mich einmal darauf hin, dass Gott die Zeit segnete und heiligte, bevor er den Raum segnete. Zeit war das Erste, was Gott heiligte. Es gibt noch ein sehr schönes Buch von einem älteren Rabbiner, in dem es heißt, der Sabbat sei die Kathedrale Gottes in der Zeit. Er ist sein Ort der Anbetung, der Ruhe und der Heiligung. Israel hatte also das Gebot, den Sabbat zu halten, weil Gott den Sabbat hielt. In 5. Mose, wo die 10 Gebote wiederholt werden, wird noch ein weiterer Grund genannt, nämlich weil sie Sklaven in Ägypten gewesen waren und Gott sie befreit hatte. Der Sabbat war demnach auch ein Gedenktag an ihre Befreiung aus der Sklaverei, das heißt an ihre Fähigkeit überhaupt zu ruhen. Eine weitere sehr wichtige Passage ist 2. Mose 31, 16 und 17. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Das ist ein interessanter Punkt, auf den wir nicht näher eingehen können. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür kompetent bin, doch was Israel betrifft, sagte Gott, der Sabbat sei ein ewiger Bund. Vers 17. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am 7. Tag aber hörte er mit der Arbeit auf und wurde erquickt. Diese Worte sind vermutlich 3500 Jahre alt. Was das jüdische Volk als Ganzes betrifft, gelten sie bis auf den heutigen Tag. Sie heiligen den 7. Tag seit 3500 Jahren. Unter anderem hat auch das dazu beigetragen, dass sie immer ein eigenständiges Volk blieben, denn wenn man diesen 7. Tag wirklich als Sabbat hält, nicht den Sonntag, sondern den 7. Tag, wird man sich von den meisten Leuten in seiner Umgebung abheben. Zweitens ist der Sabbat ein ewiges Zeichen dafür, dass sie Gottes Volk sind. Die Leute, die den Sabbat halten, sind Gottes Volk. Ich glaube nicht, dass wir Christen den Sabbat auf genau diese Art und Weise halten müssen. Aber ich möchte sagen, die Fähigkeit zu ruhen ist ein Kennzeichen des Volkes Gottes. Jene, die nicht in die Ruhe eingegangen sind, haben auch nicht das Kennzeichen, dass sie das Volk Gottes sind. Ich halte dieses Thema Ruhe für weit wichtiger, als die meisten von uns in ihrem Denken dafür Raum geschaffen haben. Seit ich mich auf diese Lehreinheit vorbereitet habe, arbeitet Gott in diesem Punkt auch an mir. Auch meine Einstellung zu diesem Thema hat sich seither in wichtigen Punkten verändert. Machen wir nun weiter mit Hebräer 4,6. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie, also die Ruhe Gottes, eingehen, und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams oder Unglaubens wegen nicht hineingegangen sind. Ich habe dieses griechische Wort bereits erläutert. Lest bitte in der Studienhilfe mit. Es heißt wörtlich, sich selbst nicht gestatten, überredet zu werden. Das heißt, sich weigern zu glauben, beziehungsweise den Glauben zurückhalten. Dabei geht es also in erster Linie um den Willen und nicht um den Intellekt. Das Problem mit dieser Art Unglauben ist nicht der Verstand, sondern der Wille. Es ist die Weigerung, seine Einwilligung zu geben, und deshalb ist dies die Hauptsünde. Merkt euch Hebräer 4 ein und schlagt kurz Johannes 16, 8 auf. Hier spricht Jesus zu den Jüngern über das Kommen des Trösters, des Heiligen Geistes, und sagt, was dieser tun wird, wenn er kommt. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind die drei Grundthemen des wahren Glaubens: Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Der Mensch, vor allem in unserer heutigen Kultur, mag das Wort Gericht nicht. Aber es gehört zu den drei Säulen des wahren Glaubens. Es geht um Sünde, es geht um Gerechtigkeit und es geht um das Gericht, entweder auf der Grundlage der Sünde oder auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die erste Sünde, von der uns der Heilige Geist überführt. Unglaube. Und es ist erstaunlich, wie er das macht. Vor vielen Jahren, als ich meinen afrikanischen Studenten in Ostafrika die Bibel lehrte, hatte ich einmal den Eindruck, ich soll etwas über Glauben sagen. Ich hielt eine, wie ich meinte, positive Predigt über den Glauben. Doch währenddessen brach eine meiner Studentinnen, eine junge Frau von etwa 20 Jahren, schluchzend nieder. Ich war überrascht. Ich verstand gar nicht, was sie so aus der Fassung gebracht hatte. Doch als ich dann mit ihr sprach, stellte ich fest, dass der Heilige Geist sie von ihrem Unglauben überführt hatte. Und dieses Überführtwerden war so gewaltig, dass sie regelrecht darunter zusammenbrach. Für mich war das eine Demonstration dessen, was der Heilige Geist tun kann, wenn er unsere Aufmerksamkeit hat. Sie war eine bekennende Christin gewesen. Wieder zurück zu Hebräer 4, 6 bis 9. Hoffentlich bleiben wir dran, es ist etwas kompliziert, aber das ist ja nicht mein Fehler, denn ich habe es ja nicht geschrieben. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in die Ruhe Gottes eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams oder Unglaubens wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, indem er durch David heute sagt, nach so langer Zeit. David kam vermutlich 400 oder 500 Jahre, nachdem Gott diese Worte zu den Israeliten in der Wüste gesprochen hatte. Doch David spricht im Psalm erneut dieses Thema des Eingehens in die Ruhe Gottes an. Mit anderen Worten, die Israeliten, die das Wort als erste gehört hatten, hatten es nicht angenommen und waren auch nicht in die Ruhe eingegangen. Aber Gott gibt nicht auf, denn mehrere hundert Jahre später warf er durch den Heiligen Geist, durch David im Buch der Psalmen, erneut diese Frage nach dem Eingehen in die Ruhe Gottes auf und sagt, heute. Wie gesagt, das waren mehrere hundert Jahre, nachdem die Israeliten in der Wüste gewesen waren. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Mein Kommentar dazu steht in der Studienhilfe. Menschliches Versagen und satanisches Wirken können die Verwirklichung von Gottes Absichten verzögern, aber letztlich nicht vereiteln. Ich halte das für wichtig. Israel ging in der Wüste nicht in die Ruhe ein, aber das heißt nicht, dass Gott aufgegeben und gesagt hätte, nun wird niemand in die Ruhe eingehen. Er wartete einfach auf eine andere Gruppe von Menschen zu einer anderen Zeit. Mir gefällt diese hier vermerkte Parallelstelle in Hiob 42,2. Ich finde sie sehr tröstlich. Lesen wir ab Vers 1. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte, und es hat 41 Kapitel gedauert, bis er Folgendes erkannte. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und keine deiner Absichten vereitelt werden kann. Habt ihr das gewusst? Ist euch klar, dass keine Absicht Gottes vereitelt werden kann? Sie kann hinausgezögert werden, doch Satan kann die Absichten Gottes letztendlich nicht vereiteln. Für mich persönlich ist das ein großer Trost, denn ich denke, dass das in meinem Leben Gültigkeit hat. Ich kann Probleme haben, ich kann auf Widerstand stoßen, doch letztlich kann Gottes Ziel mit meinem Leben nicht vereitelt werden. Das ist eine gute Nachricht und davon müssen wir überzeugt sein. So war es mit Israel. Sie haben versagt, doch Gott sagte, es wird trotzdem Leute geben, die in meine Ruhe eingehen werden. Ich gebe nicht auf. Zurück zu Hebräer 4,8. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Der Autor weist darauf hin, dass die Worte zwar zuerst an Mose und Josua ergingen, diese jedoch das Volk Gottes nicht in die Ruhe führten. Mein Kommentar dazu? Die Generation unter Mose kam gar nicht erst in das verheißene Land. Die Generation unter Josua konnte zwar das Land betreten, leistete den Anordnungen des Herrn jedoch nicht den vollen Gehorsam und kam daher weder in den Genuss des gesamten Besitzes noch der dauerhaften Ruhe. Hier ist ein längeres Zitat aus Josua 23 angegeben. Im Wesentlichen geht es darin um Folgendes. Nun seid ihr im Land, wenn ihr mir gehorcht und vor allem, wenn ihr keine Beziehung und keinen Umgang mit den Kanaanitern habt, sondern euch selbst vollständig von ihnen absondert, dann werdet ihr mein Volk sein. Wir wissen aus der Geschichte, dass Israel diese Bedingung nicht erfüllte und aus diesem Grund weder das Land im vollen Umfang in Besitz nahm, noch in die dauerhafte Ruhe einging. Daraus lernen wir zweierlei. Erstens, außerhalb deines Erbes kannst du, wie ich bereits erwähnte, keine Ruhe finden. Die Ruhe liegt nur im Erbe. Doch andererseits kannst du im Erbe sein, aber trotzdem nicht in der Ruhe, wenn du dich mit den Kanaanitern einlässt. Hier haben wir also eine doppelte Warnung. Weiter im Text, Kapitel 4, 9 und 10. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Einhaltung des Sabbats. Das griechische Wort hier lautet Sabbatismos und bedeutet ganz exakt eine Einhaltung des Sabbats. In den meisten Übersetzungen heißt es eine Sabbatruhe für das Volk Gottes, doch die Betonung liegt auf dem Sabbat-Charakter der Ruhe. Vers 10. Denn wer in seine, also Gottes Ruhe, eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinem eigenen Werk, wie Gott von seinem ruhte. Wir haben also das Vorbild Gottes vor uns. Gott arbeitete 6 Tage lang. Am 7. Tag nahm er einen Sabbat. Indem er den Sabbat nahm, hörte er zu arbeiten auf. Wir gehen auf dieselbe Art und Weise in die Ruhe ein wie Gott. Wie? Indem wir von unserem eigenen Werk ruhen. Das ist der Schlüssel. Ich werde mich im zweiten Teil dieser Lehreinheit mit den Bedingungen beschäftigen, die erfüllt werden müssen, um in die Ruhe einzugehen. Deshalb gehe ich zunächst weiter bis zum Ende des Kapitels, kehre dann hierher zurück und gebe euch die praktische Anwendung. Ich möchte vorläufig nur eines unterstreichen: Der Schlüssel, um in die Ruhe Gottes einzugehen, liegt darin, dass wir tun, was Gott tat, nämlich von unseren eigenen Werken zur Ruhe kommen. Ich wiederhole noch einmal und lese aus der Studienhilfe. Der Schlüssel, um in die Ruhe einzugehen, von unseren eigenen Werken zur Ruhe gelangen. Dabei sind 2 Aspekte wichtig. Erstens, nicht länger unseren eigenen Willen tun. Zweitens, nicht länger Gottes Willen aus unserer eigenen Kraft heraus tun. Dies ist in erster Linie eine Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, bezweifle ich, ob du in die Ruhe eingegangen bist. Nun weiter mit Vers 11. Lasst uns, das ist die zweite Lasst uns Passage, lasst uns nun eifrig oder sorgfältig sein. Die andere Version lautet, lasst uns jede Anstrengung unternehmen. Ich ziehe diese Variante vor, weil sie deutlich macht, dass man eine Anstrengung unternehmen muss, um in die Ruhe einzugehen. Hier wird ganz bewusst ein Paradox geschaffen. Lasst uns deshalb jede Anstrengung unternehmen, in jene Ruhe einzugehen, damit niemand durch dasselbe Beispiel des Ungehorsams oder Unglaubens falle. Wovor werden wir auch hier wieder gewarnt? Vor Unglauben. Ich weiß nicht, wie viele von euch jüdische Nachbarn oder Freunde haben, aber es wird euch vielleicht auffallen, dass an einem Freitag in einem jüdischen Haus am meisten zu tun ist, vor allem für die jüdische Hausfrau. Sie muss alles fertig haben, bevor die Sonne untergeht. Sie muss die Kinder waschen und anziehen, den Tisch decken, das Essen zubereiten. Am meisten ist unmittelbar vor dem Sabbat los. Und ich denke, der Autor sagt hier, wir müssen genauso eifrig und sorgfältig sein, um sicher sein zu können, dass wir auch bereit sind, in unsere Ruhe einzugehen. Vers 12. Nun wird zu einem etwas anderen Thema übergegangen. Es beginnt mit einem Denn. Ich übersetze die Passage, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Von dem griechischen Wort für wirksam leitet sich auch unser Wort energisch ab. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist sowie von Gelenken und Mark und ist ein Richter oder Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Und es gibt kein Geschöpf, das vor ihm unsichtbar ist, sondern alle Dinge sind nackt und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ihr müsst zugeben, das ist eine sehr ernste Passage. Ich staune immer wieder über die Strenge dieser Worte. Wenn ich anfange, darüber zu lehren, staune ich, wie der Heilige Geist gleichsam diese Strenge durch mich vermittelt. Sehen wir uns die Stelle genauer an. Warum heißt es hier, denn das Wort Gottes ist lebendig? Es heißt ja im Grunde, lasst uns nun eifrig sein oder jede Anstrengung unternehmen, denn das Wort Gottes ist lebendig. Wo ist der Zusammenhang? Ich denke, mein Kommentar in der Studienhilfe fasst es sehr treffend zusammen. Das Wort Gottes dringt in jeden, also den geistlichen wie den körperlichen Bereich unseres Wesens, ein. Wenn wir uns regelmäßig dem Wort aussetzen, wird es jeden verborgenen Unglauben oder Ungehorsam in uns aufdecken. Beurteilt euch deshalb nicht selbst. Sagt nicht, ich bin okay, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Setzt euch stattdessen dem Wort Gottes aus. Lasst das Wort Gottes eure Gedanken und Absichten beurteilen, öffnet ihm euer ganzes Leben. Dann heißt es im 13. Vers, sondern alle Dinge sind nackt und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Mit wem haben wir es zu tun? Mit unserem Pastor oder Hirten? Mit wem haben wir es zu tun? Mit Gott. Ich bin unzähligen Christen begegnet, deren Verhalten mir sagte, dass sie davon überzeugt waren, niemand würde es bemerken, wenn sie mich hinters Licht führten. Und ich betete, Gott, zeig ihnen, dass sie es im Grunde nicht mit mir zu tun haben, sondern mit dir. Man kann sehr leicht die Haltung bekommen, wenn ich jemanden hinters Licht führen kann, komme ich ungeschoren davon. Diese Stelle enthält ein erstaunliches Wort, das ich im Lexikon eingehend studiert habe. Alle Dinge sind aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wie es scheint, ist dieses Wort aufgedeckt eine Metapher aus einer von zwei Themenbereichen. Entweder bezieht sie sich auf einen Kampf, auf eine Art Ringkampf, wenn ein Ringer oder ein Kämpfer seine Hand unter das Kinn des anderen bekommt und das Kinn nach oben drückt, bis dessen Kehle offen daliegt und ihm dann die Kehle durchschneidet. Oder sie bezieht sich auf das Schlachten eines Hühnchens oder etwas Ähnlichem, das man an der Kehle packt und diese freilegt, damit man sie mit dem Messer durchschneiden kann. Mit anderen Worten, das Wort Gottes legt unsere Kehle frei. Das ist wirklich ein anschauliches Bild. Es ist fast so, als wollte jemand mit Gott debattieren, doch er ist in seinem Wort ein schlauerer Kämpfer als du und er bringt dich so weit, dass du schließlich mit ungeschützter Kehle vor ihm daliegst. Oder nehmen wir das Beispiel mit dem Hühnchen. Das Messer wird dir an die Kehle gesetzt und was sagst du dann? Ich war es nicht, Herr. Nun, das Messer ist dort. Hoffentlich erkennt ihr, wie anschaulich das ist. Hierzu mein Zitat aus der Studienhilfe. Vergegenwärtige dir Folgendes. Erstens, während du deine Bibel liest, liest deine Bibel dich. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich stellte das fest, als ich noch nicht einmal gläubig war und als Philosoph anfing, die Bibel zu lesen. Nach einiger Zeit konnte ich mich für nichts mehr im Leben so recht begeistern. Ich ging zum Tanzen und schlief schon vor Mitternacht ein. Ich dachte mir, ich würde alt, obwohl ich damals noch nicht mal 25 war. Was mich begeistert und mir Spaß gemacht hatte, schien mich nicht mehr zufriedenzustellen und ich verlor das Vertrauen auf meine eigene intellektuelle Fähigkeit. Ich dachte, ich hätte die Antwort auf jede Frage gehabt und ich wunderte mich allmählich, was mit mir los war. Die Wahrheit war, dass ich meine Bibel und meine Bibel mich las. Sie sagte mir, du bist nicht annähernd so clever, wie du meinst. Und hier sind bestimmte Bereiche, die das beweisen. Zweitens, entweder wird deine Bibel dich von der Sünde abhalten oder die Sünde wird dich von deiner Bibel abhalten. Letztlich stimmt das. Wenn du das Interesse für deine Bibel verlierst, lässt das nichts Gutes ahnen und wird außerdem noch Schlimmeres nach sich ziehen. Wenn du dich jedoch, wie der Autor hier sagt, der Bibel aussetzt, wird sie jene verborgenen Bereiche des Unglaubens, des Ungehorsams und des Starrsinns offenbaren. Erst vor kurzem hatte ich es mit Leuten zu tun, über deren Starrsinn ich nur staunen konnte. Ich denke, sie waren sich selbst dessen gar nicht bewusst, weil sie sich nicht diesem durchdringenden Wort ausgesetzt hatten, das bis ins Innere des Menschen vordringt und das Seelische vom Geistlichen scheidet. Nun kommen wir zur ersten Stelle mit einer praktischen Anwendung, Vers 14 bis 16. Es geht hier im Wesentlichen darum, sich Gott mit Zuversicht zu nähern. In Vers 14 haben wir die dritte Lasst uns Bibelstelle, nämlich Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Vers 14. Da wir deshalb einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das Bekenntnis, das jeder Christ machen muss. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten sympathisieren könnte, sondern einen, der in allen Dingen in gleicher Weise wie wir geprüft oder versucht wurde, ohne Sünde. Lasst uns, und das ist das vierte lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Hier steht jedoch wieder das Wort, das eigentlich Redefreiheit bedeutet. Erinnert ihr euch? Mit anderen Worten, lass dir vom Teufel nicht deine Redefreiheit rauben. Lass nicht zu, dass der Teufel deine Sünde und deine Schuld aufbauscht und dich furchtsam und ängstlich macht. Lasst uns nun mit Kühnheit hinzutreten, also mit einer Freimütigkeit, die sich frei in dem äußert, was wir sagen, zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Hilfe, wenn wir sie brauchen. Gehen wir auf den letzten Teil ein, da wir deshalb einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist. Er hat alle anderen Reiche, Herrscher und Gewalten passiert. Er ist nach oben an ihnen vorbeigegangen. Er ist erhöht über ihnen allen. Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ich wies darauf hin, dass immer wieder das Bekenntnis mit dem Dienst Jesu als Hohepriester in Verbindung gebracht wird.